18. Tag, Montag, 28. Januar 2002. Ausflug zum Uppsala Gletscher, Zeltplatz am Lago Rocca. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 12, 15 Grad Celsius. Starke kühle Brise. Dichte Bewölkung. Dass dies wohl einer der lustigsten Tage werden sollte, konnte ich am Morgen, als ich mich mühsam aus meinem Bett quälte, nicht ahnen. Erst einmal begann der Tag für mich durchaus mühsam, denn es hieß sich um 5.30 Uhr aus dem Bett zu quälten. Ich war zwar froh, am Vorabend fast alles gepackt zu haben, dennoch dauerte es geraume Zeit, bis ich mich aus dem durchaus bequemen Bett herausgequält hatte. Um 6 Uhr gab es Frühstück. Hier hieß es nicht nur eine ordentliche Grundlage für den Tag zu bilden, sondern auch die Brote für die Tagesverpflegung zu schmieren. Wohl wissend, dass ich wieder das Abendessen ausfallen lassen würde und mir bewusst war, dass der heutige Ausflug samt Wanderung für mich ein hartes Stück werden würde, packte ich sicherheitshalber eine Stulle mehr ins Proviantsäckchen. Unsere Fahrt startete kurz vor 7 Uhr und nach einem kurzen Stopp an der Bäckerei ging es ohne nennenswerte Aufenthalte Anlegeort unseres Bootes. Wie ich auf der Fahrt dorthin mit großer Genugtuung feststellte, schien das Wetter heute wesentlich besser zu werden als am Vortag. Es war 8 Uhr, als Punt Bandera unseren Zielort erreicht hatte. Nachdem unser Fahrzeug zum Stehen gekommen war, hielten wir uns nicht mehr mit langen Vorreden auf, sondern mit Begeisterung und Tatendrang machten wir uns auf zum Bot. Bevor die Fahrt begann, schmiss ich mir sicherheitshalber eine der Reisekaugummis ein, um überhaupt nicht in die Verlegenheit zu kommen, mit irgendwelchen Übelkeiten kämpfen zu müssen. Nachdem dies erledigt war, konnte ich mein Augenmerk über die Landschaft streifen lassen und ich stellte sehr schnell fest, wie schön es hier war. Der Lago Argentino war umrahmt von einer herrlichen Bergkulisse und die warm vom Himmel schien, tauchte das Bild in ein herrliches Bild. Wir waren schon geraume Zeit gefahren, als auf einmal der Ruf "Ein Kondor" durch das Schiff schallte. Sofort fanden wir uns alle auf Deck ein und tatsächlich entdeckten wir nur wenige Meter von uns entfernt, in einer Felswand sitzend, einen Kondor. Auch wenn er so sitzend nicht so gewaltig wirkte, wie wenn er durch die Luft glitt, war er auch so für mich etwas Besonderes. Zu unserer Freude manövrierte der Kapitän das Boot so, dass wir den Vogel so gut wie nur möglich sehen konnten. Nachdem der Kondor unseren Blicken entschwunden war, verschwanden wir alle einer nach dem anderen wieder unter Deck, denn der Fahrtwind war, trotz Sonnenschein, relativ frisch. Unter Deck war jeder nun in die ein oder andere Unterhaltung verwickelt. Ich für meinen Teil hatte es mir auf einem, in der Mitte des Bootes befindlichen Sitzes gemütlich gemacht und fühlte mich dort ausgesprochen wohl. Diese Zufriedenheit und mein Outfit, die vor den Brustkorb beschallte Kameratasche, Sonnenbrille, Mütze und volle Bekleidungsmontur, führte irgendwie dazu, dass ich anscheinend den Eindruck vermittelte, wie ein Herrscher über seine Untertanen zu thronen, was zu einem ersten Anfall von Heiterkeit führte. Zu der nun schon deutlich gestiegenen Stimmung kam noch ein besonderes Ereignis. Bernd aus Aachen hatte sich mit Sandra über die Qualität seines Wasserbeutels unterhalten, der durch sein schlichtes Aussehen eher einen zerbrechlichen Eindruck machte. Bernd wies jedoch darauf hin, dass herstellerseitig eine Last von 10 Tonnen und eine lebenslange Garantie wohl eine andere Sprache sprechen. Sandra meinte daraufhin zu Bernd, dass er mich mal auf den Wassersack steigen lassen solle, um seine Qualität zu beweisen. Gesagt, getan. Bernd kam auf mich zu, legte den Sack auf den Boden und forderte mich auf, den Test durchzuführen. Anfangs wollte ich nicht so recht, doch das Bitten war beharrlich und irgendwie wollte ich es auch wissen, denn ich besaß fast dasselbe Modell wie Bernd und das leckte schon ohne Belastung. So entschloss ich mich, diesen ultimativen Test durchzuführen. Da das Boot etwas hin und her wankte, musste ich mich an Bernd festhalten, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Danach stellte mich beherzt auf den Beutel. Ich war noch nicht ganz drauf, als der Beutel nachgab und eine Kaskade an Wasser aus dem Beutel schoss. Annette stand während dieses Experimentes etwas unglücklich und so bekam sie die volle Ladung des Wassersackes ab. Natürlich brach sofort großes Gejohle und Gelächter aus, denn was niemand geglaubt, jedoch vielleicht gehofft hatte, war geschehen. Der Sack hatte ohne nennenswerten Widerstand aufgegeben. Ich für meinen Teil setzte mich wieder auf meinen Thron und beobachtete den ausgelösten Tumult. Erste Ablenkung von diesem Experiment brachten die Eisberge, die alsbald auftauchten und an uns vorüberglitten. Obwohl die Eisberge nicht durch die Sonne beschienen wurden, leuchtete sie in dem herrlichen Blau, welches ich noch vom Gletscherbesuch des Vortages kannte. Es waren natürlich keine Tafeleisberge, wie sie am Südpol abkalben, aber es waren teilweise ganz schöne dicke Brocken dabei und ich merkte, dass der Kapitän durchaus gebührenden Abstand hielt. Während die Eismassen vorüberglitten, erläuterte Sandra, dass solche Eisberge hier nur möglich waren, da der See zum einen ca. 1000 Meter tief ist, der Gletscher sich zudem nicht über Land vorwärts arbeitete, sondern auf der Wasseroberfläche trieb. Dazu kam, dass die Eisberge nicht aufzerbersten konnten, sondern heil blieben, da sie die größte Anzahl von ihnen unter der Wasseroberfläche gekalbt wurden. Durch die große Tiefe des Sees schlugen die Eisberge auch nicht auf dem Grund auf, sondern sie konnten ganz gemächlich wieder aufsteigen und ihre Reise über den Lago Argentino beginnen. Nach rund 32 Stunden Bootsfahrt erreichten wir Bahia Chistina, jenen Ort, von dem unsere Wanderung hinauf zum Uppsala-Gletscher beginnen sollte. Als alle vom Boot gestiegen waren, begann sogleich die Wanderung den Berg hinauf zum Gletscher. Unser argentinischer Führer bildete die Spitze. Sandra passte am Ende der Wanderschar auf, dass die Nachhut, zu der auch ich gehörte, nicht vollständig verloren ging. Ich war sehr froh, dass ich nicht ganz alleine laufen brauchte. Auch wenn der kontinuierliche Aufstieg für mich als durchaus anstrengend bezeichnet werden konnte, genoss ich die wirklich grandiose Berglandschaft, die mich umgab. Am liebsten hätte ich mich hingesetzt und sie stundenlang bestaunt. Auch die Blicke zurück auf den See und die ihn umrahmenden Gipfel entschädigten für jede vergossene Schweißperle. Anfangs folgten wir noch einem Fußpfad, doch alsbald endete er und wir folgten einem breiten Weg. Sandra hatte uns schon auf ihn vorbereitet und sein Entstehen erläutert. Denn eines der Unternehmen, die einen Ausflug hinauf zum Gletscher anboten, hatten es geschafft, trotz sehr strikter Nationalparkgesetze, eine Straße in die Landschaft bauen zu dürfen, damit sie mit Unimux-Touristen den Berg hinauf schaffen konnten. Als besonders verwerflich war diese Tat dadurch einzustufen, dass für diesen Weg uralte Bäume abgeholzt wurden. In Anbetracht der klimatischen Bedingungen war nun eigentlich nicht damit zu rechnen, dass sich dieser Einschnitt in den nächsten vielleicht 100 Jahren wieder durch die Natur heilen ließ. Daher sahen wir, die wir den Berg hinaufliefen, die vorbeifahrenden Unimux eher mit gemischten Gefühlen, als dass wir es als ein Abenteuer anderer Art betrachteten. Doch irgendwie schien die Einstellung der Passagiere in den Fahrzeugen uns gegenüber auch nicht sehr von Anerkennung geprägt zu sein, denn als die Fahrzeuge vorüberfuhren, blickten uns Dutzende von mitleidigen Blicken an. Als die Fahrzeuge wieder aus unserem Blickfeld verschwunden waren, setzten wir den Weg fort und widmeten uns wieder der uns umgebenden Natur. Es war schon erstaunlich, welche Schönheiten es zu bestaunen gab. Je näher wir dem Gletscher kamen, umso karger wurde die Landschaft. Schließlich schien die Gegend nur noch aus Felsen zu bestehen. Da der Gletscher sich in den vergangenen 50 Jahren stark zurückgebildet hatte, konnte man nun deutlich den Weg erkennen, durch den er sich Jahrhunderte geschoben hatte, denn die Felsen waren völlig glatt geschliffen und das Tal wirkte wie eine glatt geschmirgelte Röhre. Ich für meinen Teil empfand diese Gewalt der Natur als wirklich bemerkenswert. Ich war trotzdem froh, als das Ziel nicht mehr allzu weit entfernt lag. Wir waren nur noch wenige Meter vom Gletscher entfernt, als ich auf einen Kondor aufmerksam wurde, der genau über dem Aussichtspunkt kreiste, von dem die anderen schon seit geraumer Zeit den Gletscher bewundern dürften. Wir kamen leider etwas zu spät, um den Vogel noch aus der Nähe zu sehen, doch war mir die Landschaft wahrlich genug Lohn für die Mühsal des Aufstiegs. Bevor ich den eigentlichen Grat erreichte, über den man klettern musste, um den Gletscher zu sehen, machte ich mir ein paar Gedanken über seinen Namen. Zwar hatte ich gehört, dass der Name sich auf die Stadt Uppsala in Schweden bezog, da ein schwedischer Forscher den Gletscher und seine Umgebung erforscht hatte, doch hegte ich da eher eine andere Theorie. Sie bestand einzig in der Erkenntnis, dass man sich rund 350–450 Höhenmeter den Berg hinaufarbeiten musste, um die gesamte Zeit nichts vom Gletscher zu erahnen. Erst wenn man den besagten Grat überschritt, sah man den Gletscher. Und würde nun ein unbedarfter Wanderer hier herauflaufen und den Grat überschreiten, müsste sich sicherlich der Ausruf ergeben: Uppsala, da ist ja ein Gletscher. Ich verkniff mir zwar jenen Ausruf, doch war es wirklich ein überraschendes Erlebnis, als ich den Grat überschritt und nun den Gletsch, die mit Schnee bedeckten Berge und den Lago Argentino sah. Auch wenn durch die Unimog-Touristen einigermaßen Getümmel auf dem Aussichtspunkt herrschte, ließ sich der Ausblick auf das Vortrefflichste genießen. Mittlerweile hatte ich ordentlich Hunger bekommen und so hockte ich mich hinter einen Steine, um mir mein Mittagsmahl schmecken zu lassen. Hier oben wehte nämlich eine steife Brise, der man schnellstmöglich zu entgehen versuchte, insbesondere da ich völlig durchschwitzt war. Da die anderen deutlich früher den Aussichtspunkt erreicht hatten, kam schnell der Wusch auf, wieder den Abstieg zu beginnen. Wir stoppten zwar noch einmal kurz in der vorhandenen Schutzhütte, um etwas Wärme wieder zu erlangen, doch schon gegen 14 Uhr brachen wir wieder auf. Während unsere argentinischen Führer davon stürmten, stellten wir alsbald fest, dass noch ein paar aus unserer Gruppe fehlten. Dies war ziemlich fatal, denn für Gruppenbesuche in Nationalparks gelten strenge Regeln. Sie besagen unter anderem, dass die Gruppe so geschlossen wie möglich laufen muss. So kam es, dass ich kurze Zeit einmal an der Spitze lief, denn da ich nicht der Schnellste bin, lief ich, während andere auf die Nachzügler warteten, schon mal los. Der Vorsprung hielt nicht lange, doch gab er mir viele Möglichkeiten, meine Kamera auszupacken und die mich immer wieder aufs neue begeisternde Landschaft festzuhalten. Wir erreichten die Anlegestelle des Bootes etwa gegen 16.20 Uhr. Was mich jedoch nachhaltig verblüffte, war, dass der See allem Anschein nach ganz anders aussah als am Morgen. Auch hier schien es deutliche Gezeitenbewegungen zu geben. Die Rückfahrt verlief nicht ganz so spektakulär wie die Hinfahrt. Dieses Mal waren die meisten eher daran interessiert, sich ausgiebig auszuruhen. Auch ich suchte mir ziemlich schnell eine schöne Ecke und machte es mir gemütlich. Leider stellte ich mal wieder fest, dass die hinter mich gebrachte Anstrengung dazu führte, dass ich keinerlei Ruhe fand. Stattdessen lag ich eher unruhig herum und gab schließlich auf. Doch war es in diesem Fall nicht von Nachteil, denn ich kletterte an Deck, wo ich nochmals die Eisberge zu Gesicht bekam, und da sie nun auch teilweise von der Sonne beschienen waren, war es ein wunderschönes Farbenspiel. Unser Boot erreichte seinen Ausgangshafen gegen 19.15 Uhr und nachdem der Kapitän den Kampf gegen die Wellen und den Wind gewonnen hatte, die das Anlegen zu verhindern suchten, kletterten wir von Bord und setzten alsbald unsere Reise zu dem Ort fort, an dem wir für die heutige Nacht unsere Zelte aufschlagen sollten. Die Fahrt führte uns zum See Roca, was bedeutete, rund eine Stunde Schotterpiste zu fahren. Doch zeichnete sich durch einen Blick aus dem Fenster alsbald ab, dass es ein ganz besonderes Plätzchen werden sollte, zu dem man uns brachte. Tatsächlich erwies sich unser Zielort als ein wahres Juwel. Unser Zeltplatz befand sich inmitten eines kleinen Waldes aus Südbuchen nicht weit vom See Roca entfernt und rief daher wirkliche bei allen große Begeisterung hervor. Während das Abendessen gemacht wurde, wollten wir schon einmal eine ausgiebige Körperreinigung einleiten. Und auch hier erwies sich der Platz als etwas Besonderes, denn die Duschen waren super in Schuss, sauber und es gab für jeden genügend warmes Wasser. Da spielte es auch kaum eine Rolle, dass warmes Wasser nur am Abend zwischen 19:23 zur Verfügung stand. Warum dies so war, war auch schnell herausgefunden, denn für die Warmwasserproduktion musste extra ein Dieselaggregat angeworfen werden, und diesen den gesamten Tag laufen zu lassen, wäre wirklich ein Verbrechen an diesem herrlichen Ort gewesen. Nachdem die anderen gegessen hatten und das Tagesprogramm für den kommenden Tag bekannt gegeben worden war, wollte ich nur noch alsbald ins Bett. Bevor ich im Schlafsack verschwand, nahm ich noch eine meiner Magnesiumtabletten, in der Hoffnung, am kommenden Tagen nicht die befürchteten Muskelkrämpfe und Versteifungen zu erhalten. Lange dauerte es nicht, bis ich einschlief.